Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und wir haben heute die Folge 131 und es ist ein bisschen ein spezielles Highlight für mich. Ich hätte an dieser Stelle ja sehr gerne unseren letztwöchigen Summit, die große Veranstaltung zur Ferienhotellerie, die zwischen Erfolg und Herausforderungen ein bisschen im Zwist ist, erzählt. Ich war nur leider nicht dabei. Also ich habe das Highlight unseres Tourismusjahres quasi verpasst. Zum Glück habe ich einen guten Geschäftspartner und guten Kollegen, Thomas Reisenzahn, der meine kleinen Parts auf dem Summit auch noch zusätzlich übernommen hat. Er hat einen Vortrag statt mir halten dürfen, er hat zwei Panels geleitet und natürlich selbst durch den Tag geführt. Und darum habe ich mir gedacht, wann, wenn nicht heute, ist es endlich Zeit, auch einmal den Thomas vors Mikro zu bekommen. Er wird mir gleich Rede und Antwort stehen und ich freue mich sehr, dass er heute mit dabei ist.
Ja, servus Thomas, freue mich, dass du heute vom Mikro auch bist. Ich habe es im Intro schon kurz gesagt, wir sind ja heute schon bei der 131. Folge von Smart Hotel Key und wir wollen vor allem die letzte Woche ein bisschen Revue passieren lassen, beziehungsweise das touristische Event des Jahres, der Brodinger Summit. Was hast du mitgenommen? Darum soll es heute gehen. Wie geht's dir vor allem jetzt in der Woche nach dem Summit? Sind alle Nachbereitungen abgeschlossen? Bist du geistig schon bei 2024? Wie geht's dir?
Ja, hallo Marco. Freut mich einmal, dass wir uns auch so auf dieser Wellenlinie unterhalten können. Also ja, letzte Woche war sehr spannend natürlich für uns. Also wir hatten Full House. Wir waren über Wochen schon ausverkauft. Und Nachbereitungen sind eigentlich ja im Großen und Ganzen abgeschlossen. Wir werden natürlich jetzt von den einzelnen Beiträgen, werden wir jetzt noch unsere Ableitungen auch zur Verfügung stellen. Und ja, nach der Veranstaltung ist immer vor der Veranstaltung, also geistig gibt es natürlich schon ein paar Ideen für 2024.
Jetzt hat er, du hast es eh schon gesagt, ausverkauftes Haus, der Summit hat zum zweiten Mal stattgefunden. Was ist das Geheimrezept? Warum zieht es zu einem Tagesseminar 250 Leute nach Kitzbühel? Was macht der Brodinger Summit anders als andere touristische Veranstaltungen?
Ja, ein Erfolgsrezept ist, dass wir Unternehmer auf die Bühne stellen, die in irgendeinem Bereich etwas ganz anders machen wie die meisten Hoteliers. Also wir sprechen davon von Entrepreneurship und Hidden Champions, also in der Ferienhotellerie, in der alpinen Ferienhotellerie. Und da konzentrieren wir uns wirklich nur auf diese Berghotellerie mit Unternehmern, die auf der einen Seite aus der Hotellerie kommen, aber auch Entwickler dabei sind, was Mutiges vorhaben und hier die Ressort-Hotellerie neu befruchten. Und drei Punkte, die uns da immer sehr wichtig sind, wenn wir in das Themensetting gehen. Mhm. Das ist erstens, wir nehmen Abstand von irgendwelchen Star-Referenten. Also wir sagen, alle Entrepreneurs, die wir auf der Bühne haben, sind uns wichtiger wie teure Star-Referenten, die jeden Tag auf einer Bühne stehen und letztendlich kann man sich da sehr wenig dann aus den Vorträgen herausnehmen. Also wir haben da ein bisschen genug von Zukunfts- und Trendforscher. Das Zweite ist, wir nehmen Abstand auch von irgendwelchen Forderungen oder Jammereien rund um die Branche. Es soll alles positiv sein und die Betriebe weiterbringen. Und das Dritte, das ich eh schon angeführt habe, ist also die Zuspitzung in einem Seminarformat wirklich auf einen einzelnen Bereich in der Hotellerie, also Ferienhotellerie, Berghotellerie.
Ja, das ist ja die Spitze Positionierung, die Zuspitzung ist ja das, was wir auch immer in den strategischen Begleitungen sagen, die erfolgreicheren Hotels sind die gut positionierten. So wird es auch fürs Veranstaltungsformat gelten und aus der Branche für die Branche. Ich glaube, das sind die wichtigen Schlagworte. Wenn man jetzt so diesen Rahmen des Summits betrachtet, da ist ja schon ein bisschen Schlag auf Schlag natürlich auch mit den thematischen Inhalten gegangen, mit den Hidden Champions, wie du es angesprochen hast. Wenn man den roten Faden über so einen Programmtag zieht, welche Rolle nimmt dann eine Moderation ein oder warum ist zum Beispiel die Wahl jetzt auch wieder auf Tarek Leitner, also eine der ORF-Ikonen, gefallen?
Na, einen Punkt, den du da im Abschluss jetzt vorher gesagt hast, auf den möchte ich nochmal eingehen und das ist vollkommen richtig. Betriebe, die was Außergewöhnliches leisten, sich positionieren und differenzieren, und das ist ja auch alle, die heuer auf der Bühne waren, die differenzieren sich von ihrem Markt, sind auch hier nicht so abhängig im Pricing. Also die erzielen auch letztendlich höhere Preise. Und das ist natürlich schon ein Alleinstellungsmerkmal. Absolut. Zur Moderation, das ist immer wichtig. Und ich kenne ja den Tarek Leitner schon über sehr, sehr viele Jahre. Der hat viele Veranstaltungen von mir schon immer begleitet und jetzt seit 2 Jahren also auch den Summit. Und was Tarek Leitner da schon sehr gut macht, er bringt immer wieder einen ganz neuen Aspekt in die Moderation mit ein. Wir sind ja immer wieder auch einmal Gefangene des Erlebten, Gefangene unserer Routinen. Ja. Und da bringt Tarek Leitner immer wieder einen ganz neuen Aspekt rein, auch vielleicht auch von der Gästeseite. Und das bereichert eine Moderation enorm.
Ja, und das merkt man dann, glaube ich, am Ende des Tages auch am roten Faden, der durch die Veranstaltung geht.
Eine Episode noch, Entschuldigung.
Dass ich sowieso, jederzeit.
Eine Episode war ja heuer, dass er ja noch kurzfristig einen Anruf vom ORF erhalten hat und er konnte nur bis 13 Uhr die Veranstaltung mit begleiten. Er musste nämlich um 19.30 Uhr die ZIP 1 moderieren. Er musste also von Kitzbühel dann wieder nach Wien fahren. Also wir hatten in der Moderation einen Ausfall, was ich auch nicht gewusst habe. Also die Personaldecke hier bei den Moderatoren ist gar nicht so üppig. Also Stichwort GIS an öffentlich-rechtlichen Sendern ist also schon berechtigt, weil da wird nicht hier mit Moderationskosten großartig umgegangen, aber das war schon beachtlich und ja, ich musste jetzt dann letztendlich dann in der Moderation dann auch noch einspringen, aber er hat mir versprochen, nächstes Jahr ist er den ganzen Tag einbetoniert dann bei uns.
Ja, sehr gut. Das hat mir nämlich meine Zusatzfrage fast schon vorher weggenommen. Wollte nämlich sagen, ab Mittag hast ja du von Tarek Leitner übernehmen dürfen. Chapeau und höchst professionell auch nur, was ich da an Rückmeldungen erhalten habe. Also ist ja eigentlich kein Abbruch zu sehen gewesen zwischen Tarek Leitner und dir dann am Nachmittag.
Also, na, die Latte war sehr hoch, das muss ich schon sagen. Ich bin deine Zeit im Ziel, mal Moderator da nachzumoderieren. Also ja, Latte war sehr hoch, aber vielen Dank für dieses Feedback.
Na, es hat sicher gut gepasst. Aber kommen wir vielleicht auch kurz zum Inhaltlichen jetzt noch vom Summit. Also wir können jetzt nicht auf alle Punkte eingehen und an alle Zuhörer jetzt schon, ich werde es im Nachgang auch wieder in die Shownotes verlinken. Wir haben einen detaillierten Nachbericht, wir haben eine Fotostory zum Summit, wir haben einige Presseberichte schon. Das Wichtige jetzt aber, ein bisschen auf die Highlights einzugehen. Es gab ja zur Einleitung standesgemäß ja schon fast Facts and Figures, also viel Zahlenmaterial, die ja angereichert wurden, einerseits vom touristischen Überblick, dann auf der betriebswirtschaftlichen Ebene, wo neben dir dann auch der Lukas Broding aus unserer Steuerberatung einiges an Zahlen geliefert hat. Vielleicht kurz und knapp, wie geht's der alpinen Ferienhotellerie jetzt nach dem Winter 2022-2023?
Ja, was wir genau vor einem Jahr nicht gewusst haben, also wir haben im Mai 2022 nicht gewusst, wie viele Betriebe am Ende des Jahres noch letztendlich hier am Markt sind und wie viele ausscheiden werden. Und das ist, glaube ich, schon sehr beachtlich. die Anzahl der Betriebe in der 5- und 4-Sterne-Hotellerie ist sogar gestiegen. Also die sind positiv aus Corona herausgekoppelt von der Anzahl der Betten in der 5- und 4-Sterne, wie also vor der Pandemie. Ja, und sonst 3 Sterne leicht stagniert, eigentlich ganz leicht verloren. Der einzige Bereich, der größer also verloren hat von den Kapazitäten, ist der 2- und 1-Sterne-Bereich, aber das hat schon lange vor Corona auch gegeben. Eine Kategorie ist wirklich durch die Decke gegangen und da war Corona wahrscheinlich auch noch ein Beschleuniger. Das sind Ferienwohnungen, gewerblich, privat. Also die Tendenzen zu größeren Einheiten, autonome Beherbergung, also das sieht man da aus diesen Zahlen ganz gut. Was natürlich bei der Stagnation letztendlich der Betten aber schon zu vermerken ist, wir haben bei Weitem noch nicht die Auslastung erreicht und wir haben auch nicht die Nächtigungen erreicht. Und da ist uns aufgefallen, da sind wir vertieft noch einmal reingegangen in die Bergdestinationen. Da haben die Destinationen bei diesem schwierigen klimatischen Winter besser abgeschnitten, die ein höher liegen. Also erstmalig hat man das eigentlich auch bestätigt bekommen. Und interessant, Ischgl hat eigentlich schon das Niveau wieder erreicht wie vor der Pandemie. Ischgl, das Spiegelbild praktisch der Corona-Pandemie.
Ja. Wo eigentlich einmal davon die Rede war, wer will jetzt noch nach Ischgl?
Ja, also mit Großen und Ganzen das gleiche Produkt. Also Sie verstehen es immer noch attraktiv, hier ein Produkt abzuliefern, was auch gebucht oder auch nachgefragt wird. Detto Serfaus, Detto Sölden, Dux ist sowieso schon wieder auf Vorkrisenniveau, Gerlus auch ein hervorragendes Ergebnis. Und die Destinationen, die wirklich unter 1000 Meter Höhe sind, die hatten letztendlich jetzt Schwierigkeiten. Also da hat sich das jetzt in die Performance niedergeschlagen. Also Kitzbühel, Kirchberg, Wilchenau, Fieberbrunn. Also diese Destinationen haben hier also ein zweistelliges Minus, leider Gottes, abgerufen. Und ein Aspekt war uns dann auch noch in der ganzen Diskussion sehr, sehr wichtig, weil die Causa Prima war ja in den letzten Wochen ja, dass unsere Erhöhungen bei den Preisen über dem Verbraucherpreisindex liegen. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, schon ganz gut das herausgearbeitet, dass ja der Verbraucherpreisindex ja nur die halbe Wahrheit ist. Letztendlich muss man ja auch da die Dienstleistung, die enorm gewachsen ist, ja auch noch einmal hervorgeben und hervorrechnen. Da hat dann der Lukas Brodinger mit seinen Zahlen das auch ganz gut dokumentiert. Wir haben da also einen Vergleich zwischen 2019, 2020 und 2023 angestellt. Und hier sieht man, die Betriebe haben zwar hier mehr Umsatz generiert, aber auch die Kosten, Stichwort Mitarbeiterkosten, Stichwort Wareneinsatz, sind über dem Maß auch hier gestiegen, dass letztendlich der GOP, das wichtige operative Ergebnis, hier eingebrochen ist gegenüber 2019, 2020. Also das ist, glaube ich, so ein erstes Fazit. Wir haben da ein hohes Sample uns angeschaut. Also das sind über 200 Betriebe in der Ferienhotellerie, hauptsächlich in Salzburg und Tirol wurden diese Benchmarks durchgeführt.
Ja, das heißt kurz zusammengefasst, natürlich die Umsätze, die Preise steigen, aber die Deckungsbeiträge sinken. Energie spielt natürlich auch eine Rolle in diesem Zusammenhang. Jetzt hatten wir ja gleich in der ersten und sehr hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion die Frage gestellt, wo war die Ferienhotellerie? Weil auf der einen Seite hat man natürlich die mediale Berichterstattung, wo du, wie du schon angesprochen hast, natürlich auch die Preissteigerungen ein Riesenthema sind. Auf der anderen Seite die Ergebnisse und die Deckungsbeiträge. Und wir haben ja da in der ersten Podiumsdiskussion Konfrontation unter Anführungszeichen gehabt zwischen unserer Staatssekretärin, der Frau Susanne Kraus-Winkler, Martin Lenikus, Top-Hotelier war mit auf der Bühne, der Obmann der Wirtschaftskammer Tirol, Franz Josef Stagel und natürlich auch der ÖHV-Präsident Walter Veit. Es hat sich die Frage gestellt nach der Zukunft. Gab es da verschiedene Ansätze? Waren sich die Diskutanten einig? Wie blicken wir in die Zukunft? Was für Bilder wurden skizziert?
Ja, was schon herausgearbeitet worden ist, insbesondere natürlich vom Hotelier Lenikus, dass alles sehr, sehr komplex geworden ist in der Positionierung eines neuen Hotels. Und da spreche ich ja nicht einmal von einer Neukonzeption auf der grünen Wiese, sondern da spreche ich von einer Revitalisierung eines bestehenden Betriebes. Und da wollte ja der Herr Lenikus in Kirchberg in Tirol ein Hotel positionieren. Und da hat er ein bisschen das geschildert, wie viele Bremsen da eigentlich sind und wie das Unternehmertum hier eingebremst wurde. Und ja, das war eigentlich sehr, sehr, sehr spannend. Und der zweite Teil der Diskussion ist, gibt es eine ideale Betriebsgröße? Also hier gehen die Meinungen auseinander. Auch muss man auch fairerweise sagen, es gibt laut den Zahlen auch keine ideale Betriebsgröße. Natürlich in der zweistufigen Hotellerie mit Eigentümer und Betreiber spricht man da schon von größeren Einheiten, also bei 100 Einheiten, die hier betreiberfähig sind. Und ja, das waren also diese Schwerpunkte in diesem Panel, also das Unternehmertum, das gebremst wird und welche idealen Betriebsgrößen gibt. Und natürlich das weitere Highlights-Thema, Mitarbeiter wurde also auch in diesem Panel hier besprochen.
Ja, absolutes Dauerthema, das wahrscheinlich jetzt nicht einfacher wird in nächster Zeit, aber da wird sicher auch Politik und Interessensvertretungen gefordert sein in Zukunft, dass wir da die Rahmenbedingungen schaffen können. Jetzt hast du schon kurz gesagt, es ist nicht leicht, neue Betriebe zu positionieren. Andererseits haben wir uns ja dann in den Folgediskussionen sehr stark auch mit guten Produkten, mit Hidden Champions auseinandergesetzt. Wie wird man denn noch zu einem Hotelstar in den Alpen?
Ja, was mir so aufgefallen ist in der Moderation und dann bei meinen vertieften Recherchen auch noch und bei diesen gezielten Fragen, die den Teilnehmern auch gestellt worden ist, die also Vorträge in der Diskussion dabei waren. Also da gibt es einige Punkte, wo ich sage, da sind diese Betriebe eigentlich vorweg. Natürlich, ein Punkt ist das starke Design, diese starke Ausprägung, diese starke Markenpflege dieser Betriebe. Was mir aufgefallen ist, also die hatten alle eine sehr, sehr geregelte Übergabe, die gut vorbereitet war. Ihre Produkte sind überhaupt nicht abhängig von den Destinationen. Also allein wenn ich da das Fuchseck im Bregenzer Wald, da gibt es eigentlich keine Destination, wo das Hotel ist. Also unabhängig das Komodo, was ja mit Zentre Konzeption ist, auch gutes Weg von der Destination macht das eigene Ding. Und ein weiterer Punkt, der mir ganz stark aufgekommen ist, sie sind einfach top in der Nische. Also diese Differenzierung und diese Positionierung kam da also sehr, sehr, sehr gut hervor. Und natürlich eine große Ehre war, dass der vor wenigen Wochen gekürte Hotelier des Jahres in Deutschland, der Österreicher Corbinian, Kohler von Bachmeier und Pussy Baby hat er ja auch konzeptiert, ein ganz lustiges und spitzenmäßiges, trendiges Hotel, dass der auch dann bei diesem Wendel bei uns auf der Bühne war.
Das heißt, ein spezielles Produkt für eine spezielle Zielgruppe mit starker Eigenvermarktung ist natürlich jetzt wahrscheinlich in einer Konzeptionsphase schwieriger als ein Massenprodukt, aber auf jeden Fall langfristig erfolgreicher, wie es scheint.
Ja, genau. Also das sind nicht Hotelkonzepte, die man irgendwo am Fließband findet und so 0815 irgendwie positioniert. Also das sind schon wirkliche Differenzierungsmaschinen.
Jetzt hast du ja vorher kurz die Revitalisierung angesprochen, bei einem Punkt, wo es oft schwierig wird. Ein Hotelier hat ja auch ein Projekt vorgestellt, beziehungsweise ein Entwickler, Michael Fröhlich, das Trifore Alpin Resort, wo es in Hinterstoder mit eigentlich mit einer Revitalisierung eines Bestands schon sehr gut funktioniert hat. Was ja auch insofern ein sehr schönes Beispiel ist, wir kennen sie auch vertieft, weil wir da ein bisschen involviert waren oder ein bisschen stärker involviert waren in der Vorbereitung, in der Projektentwicklung. Was waren da die Eckpunkte oder was sind da die USPs, die hervorzuheben sind, dass da im Hinterstoder so ein starkes Produkt entstehen kann?
Du untertreibst ein bisschen involviert. Wir haben also die Konzeption, die Machbarkeitsstudie, wir waren involviert in der Betreibersuche. Also das hat schon ganz einen starken Stempel von unserer Seite. Aber da ist ein irrsinniges Unternehmertum. Der Michael Fröhlich ist ja weltweit unterwegs für Finanzdienstleister. IT ist mehr in New York wie in Österreich, aber hat immer schon seinen Platz hier in Hinterstoder gehabt als Oberösterreicher. Und er hat wirklich den Mut gehabt, und es war ja äußerst mutig, hier ein älteres Hotel neu zu konzipieren, also auszuhöhlen, neu zu konzipieren. Also da geht es nicht um Flächenverbrauch, sondern um neues Produkt. Und macht hier eine ganz eine trendige Konzeption mit 53 Einheiten, mit Apartments, Chalet unter dem Namen Trifore, und das Spektakuläre ist, bitte, das ist alles auf 1400 Meter Seehöhe. Mhm. Also hier muss alles sehr aufwendig auf den Berg gebracht werden. Und ja, wir freuen uns schon, wenn das Konzept jetzt fertig wird und wenn das aufgesperrt wird. Und es ist so eine neue Positionierung, die genau den Zeitgeist trifft.
Das werden wir uns dann zeitnah auch live anschauen nach der Eröffnung. Da freue ich mich schon drauf.
Aber eine Geschichte noch, Marco, wir waren ja da ganz vor einigen Jahren einmal bei der ersten Besichtigung oben. Tiefster Winter, Vorsaison, tiefster Winter, Schneefall. Und wir haben zwar das Hotel da gefunden, das alte Hotel, aber haben die Entwickler nicht gefunden, weil einfach es war so ein Schneesturm. Und wir sind dann den Fußspuren nachgegangen und konnten dann nach einiger Zeit den Herrn Fröhlich dann im Schneegebümmel dann finden. Das war schon eine ganz spannende Geschichte. Es macht ja unseren Job auch so schön, solche Erlebnisse zu haben und dann von der ersten Minute dabei zu sein und was Neues zu gestalten.
Absolut, ja. Da weiß man all die Arbeit dann zu schätzen, wenn noch was in die Umsetzung kommt.
Ich kann mich erinnern, da hast du die neuen Bergschuhe dann gekauft.
Das ist richtig,
ja. Für die Berghotellerie.
So ist es, ja. War eine gute Investition. Eine Aussage, die der Michael Fröhlich auch getroffen hat, und das ist ja fast schon die Überleitung zu dem Themenblock, den ich noch ansprechen wollte, rund um Finanzierung und Finanzierung der Zukunft. Bei ihm war ja das fast von der Bank auch getrieben, dass er Buy-to-Let macht, also alternativ finanziert. Ist das noch eine Zukunft? Wie schauen da die anderen Meinungen aus? War das bei ihm ein Sonderfall?
Ja, es ist einfacher, das habe ich schon mehrmals jetzt erlebt, dass eine Bank sagt, ja, das ganze Risiko ist uns dann doch too much. Mhm. Wir haben auch unsere Regularien, aber streut hier einige Einheiten in Buy-to-Let bei, dann sind wir hier mit einer Finanzierung auch dabei. Und ja, das ist also ein gutes Beispiel, wo ich sage, okay, es muss nicht immer negativ sein, das Wort Investorenmodell, Chalets, aber es kann auch hier ein Projekt weiterbringen.
Absolut, das ist dann ein bisschen dieser Spagat zwischen der öffentlichen Meinung oder der Berichterstattung und dem, was eigentlich tatsächlich sinnvoll ist, auch für Projektentwicklung.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Vielleicht noch ganz kurz, das ist ein Thema, das eigentlich jede touristische Veranstaltung mittlerweile begleitet, wo ganz vertieft, wir ja auch drinnen waren in Workshops mit dem Ministerium rund um Messung der Nachhaltigkeit. Eine Diskussionsrunde auch am Summit war ja rund um den Wert der Hotelimmobilien, wie er sich verändert, wie Hotelgruppen das einschätzen, was Nachhaltigkeit und ESG-Richtlinien damit zu tun haben. Geht's in Zukunft überhaupt noch ohne oder braucht jedes neue Hotelprojekt einen Fokus auf die Messung von Nachhaltigkeit und um ESG-Richtlinien?
Ja, ESG ist also wirklich auch ein Schwerpunktthema. Und insbesondere in der operativen Führung eines Betriebes, aber auch in der Entwicklung sind ESG-Kriterien natürlich jetzt schon sehr, sehr wichtig geworden. Was ist gemeint? Banken haben sich in der Vergangenheit eigentlich nur die Betriebswirtschaften angeschaut mit Benchmarks und jetzt muss man also auch hier Nachhaltigkeitskennzahlen messbar machen. Und das ist schon eine ziemliche Herausforderung und wir konnten in den letzten Monaten hier einen Prozess leiten im Bundesministerium zusammen mit vielen Experten, auch die Tourismusbank war hier involviert und haben ein sogenanntes Nachhaltigkeitsbenchmark-Setting aufgestellt und das Ganze auch mit der Kontrollbank, der Speerspitze für alle Banken, hier auch noch einmal koordiniert. Warum war das jetzt in den letzten Monaten so ein wichtiger Prozess? Weil wir haben gemerkt, dass alle Banken schon ihre eigenen Benchmarks irgendwie erfinden oder da ist nichts harmonisiert. Und das, glaube ich, konnten wir jetzt ganz gut einfangen, dass es hier draußen ein Setting gibt. Und wir haben dann in der Diskussion letzte Woche hier drei Hotelverantwortliche auf der Bühne gehabt. Das war auf der einen Seite der Carsten Winsen, also von der Deutschen Seereederei, der hier das Arosa inne hat und das neue Henry, das auch jetzt nach Kitzbühel auch kommt. Die haben auch die Gruppe Mira in Italien gekauft. Und für diese Gruppe ist es ganz klar, dass man sich positioniert als Green Hospitality Unternehmen. Und Herr Wimsen hat ja uns dann sehr eindrücklich gesagt, sie können in Zukunft keine Immobilien mehr betreiben, die nicht nachhaltig hier irgendwie ticken. Und die größte Herausforderung ist natürlich die bestehenden Betriebe, insbesondere von Arosa jetzt auch in diesem grünen Bereich zu bekommen. Weiters war der Herr Max Heiner dann auch von Interconti auf dieser Pendeldiskussion, war auch sehr, sehr interessant, weil sie auch mit der Luxus- und Lifestyle-Linie Six Sense hier in die Nähe auch am Pastoren in der Nähe von Kitzbühel kommen und natürlich auch das ganze Nachhaltigkeitsthematik auch schon in den bautechnischen Voraussetzungen integriert haben. Also dieses Projekt ist ja nicht sehr unproblematisch, sage ich einmal. Es war schon sehr oft in den Medien, aber er konnte das, glaube ich, sehr gut vermitteln, dass es hier der Gruppe auch ernst ist. Und die Verena Radogruber-Forstinger war ja auch noch auf diesem Panel vertreten. Wallamar, die kroatisch-österreichische Hotelgruppe, die drei Hotelbetriebe in den Oberdauern jetzt führt, sich konzentriert auf eine Winterdestination mit mehreren Betrieben. Und sie führen jetzt auch gerade die verschiedensten Marken ein, also eine Familienlinie, eine Collectionslinie und eine Lifestyle-Marke. Und da ist natürlich Nachhaltigkeit auch ein enormes Thema, wo sie auch sagt, also sie bekommen also auch aufgrund ihrer Nachhaltigkeitsmaßnahmen auch schon mehr Gästebuchungen. Und natürlich last but not least, der Peter Weinhandler ist wirklich ein guter Freund von uns, der ja auch Banker ist, der mit Immobilien zu tun hat, hat auch noch einmal das ganze ESG-Thema auf den Punkt gebracht und wie man das jetzt messbar macht in der Zukunft. Also diesen Messstandard auch noch einmal präsentiert.
Das heißt, es wird mit einem Wort einfach nicht mehr ohne gehen und wer sich noch nicht damit beschäftigt hat, sollte spätestens heute damit beginnen, wenn er in sein Unternehmen in Zukunft noch weiter erfolgreich führen will. Und auch die Gäste hinterfragen immer mehr. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Es geht ja nicht nur um Richtlinien von außen, sondern auch um die Bewusstseinsschaffung. Und Gäste wollen einfach wissen, ob Initiativen ergriffen werden, ob der Betrieb nachhaltig agiert oder nicht. Gut. Gibt es, wir können natürlich jetzt nicht auf jedes Panel im Detail eingehen, das habe ich zu Beginn auch schon gesagt, aber gibt es noch was von den Programmpunkten, was du unbedingt noch erwähnenswert findest jetzt für die Podcast-Folge? Möchtest du noch irgendwas hervorheben, irgendein Highlight von, das dir im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, also erstens einmal war es sehr schade, dass du leider krank warst. Das war
absolut. Darum muss ich umso intensiver dich über meine Details befragen.
Mein Wermutstropfen war das natürlich, dass du nicht dabei sein konntest. Zusammenfassend konnte man also, weil wir hatten ja viele Banker dort, wir hatten ja viele Entwickler dort, wir haben viele Betreiber dort gehabt, wir haben viele Immobilien, Eigentümer gehabt, also die ganze Querschnittsmaterie war da gut abgebildet. Zusammenfassen lässt sich das also operative Ebene, alles wird teurer, die Ergebnisse sind nicht mehr so zu erzielen. Weiterer Punkt, die Baukosten sind noch nicht in Ausmaß jetzt wieder zurückgegangen wie vor Corona, also bauen ist immer noch nicht, ja, billig. Der dritte Punkt ist, die Zinsen steigen. Also diese Margen rund um Projekte, rund um Hotelimmobilien, rund um Umbauten, Neubauten, das sind ja schon ziemliche Herausforderungen und die Anzahl der Projekte, die sich wirklich hier ganzheitlich rechnen, werden sicherlich weniger werden.
Was natürlich sehr spannend ist dann für die Zukunft der Hotelentwicklung, wenn das Wachstum nicht so weitergeht, wie wir es gewohnt waren. Ne?
Ja, also das ist sicherlich hier ein Thema und ich glaube, eine extra Podcast von dir wird sich einer neuen Idee auch noch vertieft widmen, die haben wir auch präsentiert, also Best Ager, Beherbergungsformen. Also auf das setze ich persönlich sehr und ich nehme da nicht zu viel vorweg. Das wird eine eigene Sendung von dir dann sein,
absolut,
die genau. Wir uns alle wieder sehr, sehr freuen.
Genau, also unser gemeinsamer Trendreport zu Best Age Hotels, der wird noch eine Sonderfolge bekommen im Podcast. Super. Thomas, vielen Dank, dass du mir heute Rede und Antwort gestanden hast. Wir sehen uns dann morgen wieder im Büro. Wünsche dir noch einen schönen restlichen Sonntag, jetzt wo die Podcast-Folge erscheint. Und alles Liebe. Danke dir.
Na, danke, dass ich einmal dabei sein durfte. Und ja, ich freue mich auch, wenn wir uns morgen wieder in alter Frische sehen. Schönen Abend.
Danke.